Ich will einfach über das Geheimnis der Liebe Gottes, was sich in Jesus offenbart hat. Das ist ein offenbartes Geheimnis und trotzdem ein Geheimnis. Jesus ist die fleischgewordene Liebe Gottes. Und das Wort sagt so klar, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn hingab. So sehr. Und Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Römer 5,8 sagt, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren. Ja? Und im ersten Johannesbrief, da steht, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat. Also Gott hat seine Liebe bewiesen. Ja, bewiesen. Es gibt mehrere Schriftstellen, wie Römer 5,8, wo Gott sagt, ich habe sie bewiesen. Wenn du also dich fragst, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht, du brauchst nicht gucken, ob du am Ende bei Plus, Minus ankommst, sondern jedes einzelne Blatt bei der Blume, die der Vater uns reicht, heißt, er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Und Hohelied 5, Vers 1 ist quasi so ein Aufruf des Bräutigams an die Braut in der Endzeit zu sagen, hey, ich möchte, dass ihr eintaucht in diesen Liebestaumel. Hier ist dieser Ruf, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Der Bräutigam sagt, ich komme, der Herr kommt bald, Amen, ich komme. Und wenn der Herr bald kommt, in Lukas 21 sagt er, dann erhebt eure Augen und seht, dass eure Erlösung naht. Und der Herr will, dass seine Braut diesen Blick wiederbekommt, diesen Blick. Und ich predige auch zu mir selbst, der Herr will, dass wir mehr beeindruckt sind von seiner Schönheit, seiner Liebe, als von allem anderen. Der Hartwig Henkel, der hat mal eine Botschaft gebracht, das hatte ich mir aufgeschrieben, weil es mich so bewegt hat. Da hatte er den Satz gesagt, wenn du nicht von der Güte Gottes beeindruckt bist, wirst du es von der Gemeinheit deiner Probleme sein. Da sind wir alle gleich. Wir Menschen sind da alle gleich. Wenn du nicht von der Güte Gottes, der Liebe Gottes beeindruckt bist, wirst du von der Gemeinheit deiner Probleme beeindruckt sein. Irgendwo gibt es immer Probleme. Die Frage ist aber, was beeindruckt dein Herz? Und das sage ich auch mir. Ich möchte und ich glaube, die Braut, je näher der Bräutigam kommt, desto mehr wünscht sich der Herr. Je näher der Tag seiner Wiederkunft, desto mehr wünscht er sich, dass wir uns freuen auf die Hochzeit. Amen?
Amen.
Ja, ist doch so. Ich meine, klar, wenn die Braut beschäftigt ist, wenn noch 4 Wochen bis zur Hochzeit ist, dann kannst du ganz viel, dann telefonierst du vielleicht hier mit dem Catering-Service oder was auch immer. Oder du kümmerst dich um dein Hochzeitskleid oder was auch immer. Aber am Morgen der Hochzeit. Wir sind am Morgen. Amen. Wir sind am Morgen. Wir sind beim Sonnenaufgang des neuen Tages. Amen. Wir sind am Sonnenaufgang des neuen Tages. Und jetzt gibt es ein Thema. Heute, eigentlich kann man schon fast sagen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute ist der Tag des Heils. Der Tag der Hochzeit ist gekommen. Ist es so krass? Der Tag der Hochzeit ist gekommen. Gott hat uns wir leben in einer Zeit, wow, wo die Toten auferstehen. Wirklich, wir leben in den letzten Tagen der Menschheitsgeschichte, bis der Bräutigam wiederkommt. Und wir sind diese Generation von Leuten, die das gehört haben. Ich habe das gehört und ich denke, jetzt hier, wo ich sitze, denke ich, ja, Herr, es ist die Stunde. In Matthäus 25, eines Tages, als ich in Matthäus 25 predigte, ich muss euch das mal zeigen, ich sag dir gleich den Vers. Ich habe diese Predigt nie vorher gehört von den 10 Jungfrauen. Matthäus 25, Vers 6. Da schliefen alle ein, alle waren müde, ja, weil der Bräutigam auf sich warten ließ. Aber jetzt kommt Vers 6. Und Fakt ist, wir sind alles andere als eingeschlafen. Amen. Ich predige heute mal gute Nachrichten. Ich sage nicht, wir brauchen Erweckung, wir sind zu armselig, sondern ich predige, der Herr hat uns wachgerüttelt. Amen. Der Herr hat uns wachgerüttelt. Und eines Tages, als ich über Matthäus 25 gepredigt habe, hat der Herr zu mir gesagt, ja, alle 10 sind eingeschlafen. Aber da entstand ein Geschrei. Und da hat er gesagt, Christian, du kannst diese Stimme des Geschreis sein. Du kannst diese Stimme sein. Warum willst du einschlafen? Irgendjemand muss doch gerufen haben. Du musst doch gar nicht einer von den 10 Jungfrauen sein, die nur dabei sind. Das waren die Brautjungfrauen. Du darfst doch die Braut sein. Die Braut war nicht eingeschlafen. Das waren die Brautjungfrauen. Amen. Bingo. Die Braut war gar nicht eingeschlafen. Die Brautjungfrauen sind eingeschlafen. Die, die nur dabei waren, die auch eingeladen. Wir sind die Braut. Amen. Willst du auch dabei sein? Ich will bei der Braut dabei sein. Halleluja. Und dann gibt es auch noch prophetische Botschafter, ja. Wie auch immer du sie definierst. Damals hat er mir gezeigt, da gab es Leute, die haben gerufen. Und die, die gerufen haben, können definitiv nicht eingeschlafen sein. Amen. Und das ist die Zeit. Und der Herr sagt, wir sollen uns berauschen. Geh nochmal zurück zu Hohelied 5, Vers 1. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Wow, was für eine Liebessprache. Der Herr sagt, ich will meine Braut genießen. Ich komme in meinen Garten und möchte Gemeinschaft mit meiner Braut. Ich möchte diese Hochzeit genießen. Und dann lädt er die Freunde ein und sagt, esst, Freunde, trinkt. Und berauscht euch an der Liebe. Liebestaumel. Ganz ehrlich, Liebesrausch. Der Rausch, das ist das, was Gott geschaffen hat. Ja? Wir kennen in der Welt verschiedene Formen von Berauschen. Es wird in der Regel negativ gedacht. Rauschzustände mit Drogen in irgendeiner Form. Gott hat mir tatsächlich mal, ich will jetzt hier niemanden offenden, gesagt, dass der Orgasmus, den er tatsächlich den Menschen geschaffen hat, dass das eine Form von Liebesrausch ist, der nur ein bisschen das zeigt, was an Hormonausschüttung möglich ist. Ja? Nur ein bisschen. Mir hat das immer nicht gefallen. Ich wollte kein technisches Wort nehmen und deswegen habe ich mit meiner Frau das Wort Liebesrausch erfunden. Shika Matara Mandoko. Und es kommt daher, berauscht euch an der Liebe, berauscht euch an der Liebe. Und tatsächlich, manche Leute, die sind da total abgestoßen. Die denken, nein, wie kannst du? Nochmal die Erinnerung, das Einswerden von Mann und Frau hat Gott im Paradies geschaffen, schon bevor es den Sündenfall gab. Ja. Das heißt, da muss etwas Heiliges, da muss etwas Herrliches sein, was Paradiesisches und ein Stück weit in Jesus sollen wir alles zurückerobern, was Gott im Paradies uns Menschen angegeben hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er will uns wieder mit Herrlichkeit bekleiden. Er will zurückerstatten die Gemeinschaft mit dem Vater, dass wir seine Stimme hören und dass wir in der Kühle des Tages einfach Gemeinschaft haben mit Gott. Ja? Und dass wir keine Scham haben und keine Furcht. Das Paradiesische ist der Zustand, wo der Mensch mit dem Papa, mit Gott Gemeinschaft haben kann, ohne Furcht vor seiner Stimme zu haben und einfach bekleidet ist. Die beiden waren nackt und schämten sich nicht im Paradies, weil sie bekleidet waren mit seiner Herrlichkeit. Amen. Weil es keine Scham gab. Ich glaube, je näher der Herr kommt, desto stärker wird der Ruf, dass wir brennend in der Liebe sind. Er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Römer 12. Und das Endziel der Weisung im 1. Timotheus ist Liebe aus einem reinen Herzen und ungeheucheltem Glauben und einem reinen Gewissen. Liebe ist das Endziel der Weisung. Und interessant, in der Endzeit, in den letzten Tagen, sagt der Herr, die Liebe der meisten wird erkalten. So interessant, dass er quasi die Warnung gibt, nicht damit es so geschieht, sondern damit wir wach sind und sagen, wow, der Feind greift unsere Liebe an. Die Liebe will angreifen. Warum? Das größte Gebot ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist. Und ich kann es in meinem eigenen Leben sagen. Die allererste Offenbarung, die ich von Gott bekommen hatte, und ich tue jetzt das, was Offenbarung 2, das werden wir gleich lesen, Vers 4 sagt, denke an das, wovon du gefallen bist und tu die ersten Werke. Das, wovon ich gefallen bin und woran ich jeden Tag denken soll, ist die erste Liebe. Jesus sagt der Gemeinde in Ephesus, du hast viele Mühe, viel Ausharren, du hast falsche Apostel geprüft. Ja, Offenbarung 2, ganz immer dreimal. Du hast viel Ausharren um meines Namens willen gehabt, du hast vieles erlitten und du bist nicht müde geworden. Ja, ganz toll, du hast dein Bestes gegeben, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Mach mal die Verse noch davor, wo der Herr erstmal, er lobt ja, er ermutigt. Er sagt nicht, dass er will nicht niedermachen. Ne? Ich kenne deine Werke, deine Mühe, deine Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, ist nichts. Und hast sie als Lüge empfunden. Also ganz stark viel Gutes. Du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich glaube, dass der Herr das zu vielen seiner treuen Nachfolgern sagt. Die sind also nicht eingeschlafen. Und dann sagt er dennoch, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und hier wird sichtbar das Herz des Bräutigams, der sagt, hey, bei all deiner Mühe, bei all deiner Liebe, ich sehne mich nach Menschen, die mich zurücklieben mit ihrem ganzen Herz. Und das war schon immer mein größtes Gebot. Jesus kam auf die Erde, um der Menschheit zu sagen, das größte und wichtigste Gebot ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Und mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist, mit deinem ganzen Verstand. Und dann sagt er, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt er, denke daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Buße, Metanoia, hat ja was mit der Gesinnesänderung zu tun. Und er sagt, denke an das, ändere deinen Sinn. Dein Sinn war auf das gerichtet, dass du falsche Apostel prüfst, dass du nicht müde wirst, dass du Ausharren hast, dass du dir viel Mühe gibst, mein Reich zu verkündigen. Das ist alles gut, ist nicht schlecht. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke an das, woran du gefallen bist. Und ich möchte heute mit euch daran denken, dass es möglich ist, wenn Menschen der Liebe Gottes begegnen, ist es möglich, dass dein Herz dermaßen in Brand gesetzt wird, wie ich es jetzt bei Philipp sehe und wie ich es vor 30 Jahren bei mir erlebt habe. Ich wusste nicht, dass es geht, aber Gott ist mir in einer Weise begegnet, wo ich seine bedingungslose Liebe nur eine, zwei Minuten komplett von Kopf bis Fuß gespürt habe. Und in dem Moment wusste ich, er ist alles für mich, er ist alles, was ich jemals brauche. Er ist das Ein und Alles, er ist Alpha und Omega. Mehr brauche ich nicht. Wenn ich nur ihn habe, brauche ich nichts anderes auf der Welt. Das wusste ich in dem Moment. Wenn ich nur ihn habe. Ja? Und das ist, was David auch erlebt hat. Er sagt, eins habe ich vom Herrn erlebt, mehr brauche ich nicht. Wenn ich nur sehen kann, seine Schönheit, seine Freundlichkeit. Als ich das erlebt habe, im April 1992, musste niemand auf der Welt musste mir sagen, bitte vergiss nicht zu evangelisieren. Du solltest auch anderen von Jesus erzählen. Kein Mensch musste mir das sagen. Hat mir auch keiner gesagt, sondern etwas war in meinem Herzen. Etwas hatte so Feuer gefangen, dass ich von diesem Tag an, obwohl ich Jesus noch gar nicht kannte, obwohl ich nichts von der Bibel wusste, ich hatte keine Ahnung, bin ich rumgegangen und ich habe jedem Menschen zwei Dinge gesagt. Ich habe gesagt, es gibt Gott, er ist real und er ist Liebe. Und er liebt uns bedingungslos. Er liebt uns, er liebt uns, er liebt uns, er liebt uns. Das hatte ich begriffen. Und das hat so eine Revolution gestartet, dass ich nicht schweigen konnte. Und ganz ehrlich, es war einfach so, es war mir unmöglich, von dem zu schweigen. Du konntest, es ging nicht. Es ging nicht. Ich weiß noch, ich war dann irgendwann in dem ersten Jahr, war ich in Hamburg von meinem Onkel irgendwie, die hatten Geburtstag, glaube ich, und dann waren wir auf irgendeinem Tennisplatz eingeladen. Da war irgendein, was weiß ich, Charity-Veranstaltung. Anti-AIDS-Stiftung und sowas. Ich sagte, ja, was mache ich hier? Herr, du liebst diese Menschen. Ich muss irgendjemand muss ich deine Liebe weitergeben. Ich habe die ganze Zeit nur da gesessen. Jetzt muss halt, Papa, wo kann ich das rauslassen? Und dann war irgendeine Kellnerin und er konnte ich dann von Gott erzählen. Und ich war dann so glücklich, dass ich jemanden dort von Gott erzählen konnte. Das war mein Ein und Alles. Das war mein Ein und Alles. Dass ich irgendjemand an diesem Tag erzählen konnte, dass Gott real ist und dass er Liebe ist. Ich tue das, was das Wort sagt. Ich denke gerade mit euch an das, wovon ich gefallen bin. Ich habe viel Mühe. Ich habe viel Ausdauer. Ich gebe mir Mühe. Ich möchte mein Bestes geben für Jesus. Und trotzdem stehe ich hier und sage, Herr, ich habe eins verloren, dass ich überwältigt bin von deiner Liebe. Das gebe ich ehrlich zu. Ich versuche, es wiederzufinden. Ich versuche, morgens als erstes an ihn zu denken. Aber das ist ein Unterschied zwischen ich versuche, nicht an was anderes zu denken und ich wache auf und denke, wow, wow, das ist ein Unterschied. Und ich denke nochmal mit euch. Doro hat es auch erlebt, als Gott Doro und mich zusammengeführt hat. Es war eine übernatürliche Zusammenführung von Gott und wir sind im Geist und dabei zusammengeführt worden und da hat es Bam gemacht. Und diese Offenbarung, dass wir füreinander bestimmt sind, war im Februar 95. Diese Offenbarung, dass wir füreinander bestimmt sind, die hat so ein Feuer von Liebe, von Kraft. Dieses Gefühl, so, der andere ist für mich geschaffen. Und er will mich auch. Er will mich und sie will ihn und beide zusammen. Es hat so ein Feuer der Liebe ausgelöst. Du konntest die erste Woche nichts mehr essen. Wir hatten eine Einladung geschenkt gekriegt zur Verlobung im Fernsehturm. 100 Euro oder 100 D-Mark mussten wir ausgeben und ich musste alles alleine essen. Ich habe es nicht geschafft, weil sie hat nichts reinbekommen. Sie saß nur da und hat immer nur mich angeguckt. Er sagte, was für ein verrückter Film. Aber es war wirklich so. Sie erzählt, egal wo sie war, bei Tag oder bei Nacht, im Orchester, bei der Probe, als Solobratschist, und es war egal, es war der Gedanke dahinter ist, die ganze Welt kann dich ablehnen. Die gesamte Welt kann dich ablehnen. Aber du weißt, mein Geliebter gehört mir und nach mir ist sein Verlangen. Und das hat bewirkt, dass du die ganze Zeit ein breites Grinsen auf deinem Gesicht hast und niemand dir die Laune verderben konnte. Und wir waren so unterwegs. Du musst dir vorstellen, wir waren so krass unterwegs. Wir sind damals, als wir aus der Mongolei wiederkamen, sind wir in den Gottesdienst in der Gemeinde auf dem Weg. Und die Gemeinde auf dem Weg ist verrückt gewesen damals 1995. Die Leute waren crazy, die kannten das Lachen im Geist. Und wir sind dort rein und ich bin dort im Lobpreis rumgesprungen und irgendjemand hat mich angehalten und gesagt, ey, sorry, aber du hast doch was gekifft, oder? Ja, einer aus der Gemeinde hat mich im Gottesdienst angehalten. Und ich sage, hey, die Leute, und ganz ehrlich, in dieser Zeit hat Lisa, bei der Magd, die heute babysitten geht, die ihr fünftes Kind geht, Lisa kann sich erinnern, dass sie 4 Jahre alt war und im Südstern war. Und da war dieser eine Typ, der dort ab und zu kniete und so hingegeben Jesus angebetet hat, dass sie dem fasziniert zugeschaut hat. Als kleines Mädchen, ich habe es nie gemerkt. Aber sie hat mir öfter zugeschaut, wie ich Jesus angebetet habe. Mehr muss sie nicht tun. Sie war erstaunt, dass ein Mensch Gott so lieben kann. Und Doro hat ja auch berichtet von mir. Ich sage, hä, was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Aber Doro war, bevor wir uns kennengelernt haben, war sie überzeugt, dieser Typ wird nie heiraten. Der hat nur eins im Kopf. Okay, ich muss irgendwie crazy für Jesus gewesen sein. Das heißt, ich habe etwas verloren. Der Herr ist nicht böse auf mich, überhaupt nicht. Aber er sagt, denke noch daran, wovon du gefallen bist. Weil die Wahrheit ist, damals war mein Leben noch viel fröhlicher, noch viel leichter, noch viel schöner, weil ich mir um nichts anderes Sorgen gemacht habe. Und das ist, was ein Rauschzustand, da kommen wir wieder zu dem Liebesrausch, zu dem Liebestaumel. Ein Rauschzustand ist ja das, Leute trinken gerne ein halbes oder ein ganzes Fläschchen Wein, weil sie dann plötzlich alle Sorgen verlieren, weil sie dann plötzlich dieses Gefühl der Freiheit bekommen, weil sie dann plötzlich, ja, sich frei fühlen, sorgenfrei fühlen, Hemmschwelle geht runter. Ne? Das ist, was ein Rauschzustand machen kann. Und der Herr sagt, ich möchte nicht, dass ihr mit Wein berauscht seid, wo eine Ausschweifung ist, sondern dass ihr voll Heiligen Geistes ist, seid. Epheser 5, 18 und 19. Ja. Voll Heiligen Geistes. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern, da könnte man auch übersetzen, berauscht euch mit dem Geist. Es ist eine direkte Vergleichssprache. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern berauscht euch mit dem Geist. Wo ist denn dieses Hürtlerbuch? Hier. Ich hatte nochmal heute geschaut, Reinhard, der auch viele Jahre darum gerungen hat, dass sein ganzes Herz für Jesus brennt, der schreibt hier, 10 Schritte, wie dein Herz von Gott weggezogen wird. Und er sagt, hier sind 10 Schritte, wie es passieren kann, dass wir Christen uns fast unmerklich von Gott entfernen. Auf einen gefährlichen Weg. Ich sage sie euch, damit ihr lernt, ganz achtsam zu sein. Erstens, wenn du irgendeinen Mangel hast, speziell im emotionalen Bereich. Es ist eine riesen Herausforderung. Wir haben ständig irgendwo einen Mangel. Aber das ist die Antwort. Weil wenn du berauscht bist, und ich sage uns das allen nochmal, weil ich glaube, wir kommen in eine Zeit, weniger geht leider nicht. Was heißt leider? Es geht nicht darunter. Es geht nicht darunter. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir nicht voll Heiligen Geistes sind, sucht sich unser Herz irgendwas anderes. Irgendwas. Irgendwas anderes sucht sich unser Herz. Und das ist genau, was Reinhard hier meint. Wenn du irgendeinen Mangel, speziell im emotionalen Bereich hast, wenn du dich ungeliebt fühlst, wenn du fühlst, dass du nicht beachtet wirst, wenn du nicht genügend Aufmerksamkeit erhältst, wenn wir nicht genug Bestätigung, nicht genug Annahme. Das Zweite, was er sagt, wenn du deine Bedürfnisse nicht von Gott stillen lässt, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, und Punkt 3 auch, wenn du deinen Wünschen erlaubst, herumzuwandern. Es sind eigentlich die ersten drei Punkte sind genau dieses, du spürst diesen Mangel. Du hast Bedürfnisse. Und die Wahrheit ist, wenn du voll Heiligen Geistes bist, und das heißt ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein, Heiligen in dein Herz durch den Heiligen Geist, es ist die Liebe Gottes. Voll Heiligen Geistes zu sein, ist voll Liebe zu sein. Voll von dieser Substanz, die langmütig und freundlich ist, Böses nicht zurechnet, alles glaubt, alles hofft, alles erduldet, niemals aufhört, sich nur an der Wahrheit freut, nicht an der Ungerechtigkeit, die Böses nicht zurechnet. Diese Power, diese Agape-Liebe Gottes, nicht nur ein bisschen, die Bibel sagt nicht nur ein bisschen, sondern unser Herz soll damit voll sein. Mein Becher fließt über, genau damit. Amen. Und das ist, was der Bräutigam möchte. Esst, meine Freunde, und trinkt und berauscht euch in der Liebe. Was ich hier predige, Epheser 5 am Anfang, es ist schriftgemäßer Wandel. Epheser 5, guck mal den ersten Vers. Zu Vers 1, Epheser 5, 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wie geht das? Du fängst erstmal damit an, dass du wie Johannes, Johannes 3, 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Wow, wow, ich bin ein Kind, ein bedingungslos Geliebtes, ein unendlich Geliebtes. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein menschliches Herz, was dem widerstehen kann. Es, wenn dein Herz das erreicht, dass du bedingungslos und ewig und, ja, wie soll man sagen, unverdient und ohne zuerst gebrachte Leistung geliebt bist, wenn dein Herz das erreicht, dann wird dein Herz in Brand gesetzt. Und ich habe auch für euch mal als Bild, ich habe heute gedacht, wie erkläre ich, unser Herz soll ja brennen. Die Liebe wird verglichen mit einem Feuer, Feuergluten Jahwes, ja, in Hohelied 8, müssen wir jetzt nicht hingehen, wie ein Feuer. Und der Herr sagt, ich bin gekommen auf die Erde, um ein Feuer anzuzünden. Welches Feuer? Das Feuer der Liebe. Er ist gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und es anzuzünden in jedem Herz. Wie wünschte ich?
Da habe ich noch nie dran gedacht.
Wie wünschte ich? Ja, es ist das Feuer der Liebe. Es ist der Heilige Geist. Dieses Feuer, was ich auf jeden Einzelnen setze, ist das Feuer der Liebe. Nicht irgendein fremdes Feuer. Das Feuer der Leidenschaft Gottes. Und dieses Feuer der Liebe, wenn du dieses Bild hast, habe ich gedacht, guck mal Leute, Feuer machen. In einem Kamin oder Lagerfeuer. Ich kann mir keinen Jörg vorstellen, der verzweifelt da sitzt und sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich krieg das nicht an heute. Heute ist ein komischer Tag. Es ist so windig hier. Ich weiß nicht, wie das geht. Grillen fällt heute aus, Leute. Ich kann leider kein Feuer machen. Hallo? Welcher Mann? Also sorry. Ja, wenn du Nachhilfe brauchst, komm zu uns nach Hause. Wir geben dir Nachhilfe. Wir kriegen das hin. Es gibt bestimmte Parameter, Und die sind herausfindbar. Die kann man eruieren, diese Parameter. Wie mache ich Feuer? Und da ist zum Beispiel, du brauchst trockenes Holz, oder? Du brauchst trockenes Holz, weil nasses Holz funktioniert nicht gut. Du brauchst trockenes Holz und dann brauchst du einen Anfangsfunken. Auch das mag jetzt banal klingen, du brauchst den richtigen Anfangsfunken. Kann ja da sein, dass du als Christ da sitzt und du hast da mal gehört, jemand hat dir gesagt, guck mal, das ist so ein Funkenmacher und du fummelst darum, du kriegst aber keinen Funken. Am besten du nimmst einen Flammenwerfer Gottes. Und der Heilige Geist ist der Flammenwerfer, ja? Aber auch das Wort Gottes, du hast bestimmte Parameter, die Funken streuen können. Und du brauchst ein hungriges, gläubiges, vertrauensvolles Herz, ja? Hungrig ist sowas, vertrauensvoll, gläubig. Und was du nicht brauchen kannst, ist dieses Wasser in deinem Herzen, diese Feuchtigkeit, zum Beispiel Verdammnis. Angst vor Ablehnung, Angst vor Strafe. Wenn dein Herz voll ist mit Angst vor Strafe, kannst du so viel beten, wie du willst. Da wird kein Feuer angehen. Weil du denkst, sollte ich Gott zu nahe kommen, wird er mir eine ordentliche Tracht prüfen. Weißt du, stell dir mal zwei Bilder vor. Das eine, oder drei Bilder. Das eine ist ein erstes Blind Date über eine Dating-Plattform. Welches Gefühl? Ich habe es nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ambivalent ist. Sehr ambivalent. Das zweite Gefühl, ich treffe mich mit meiner Frau, alles ist in Butter, keine unausgesprochenen Konflikte und wir treffen uns im Urlaub beim Italiener. Ja? Sie war gerade am Strand spazieren und ich. Was für ein Gefühl. Gerade erlebt in der Ostsee. Was für ein Gefühl. Anstrengend? Nein. Vorfreude. Und dann das dritte, ich werde in der Schule zum Direktor gerufen. Ja. Welches Gefühl hättest du gerne? Ja? Viele Leute haben von Gott das Bild eines Schuldirektors und versuchen ihn zu lieben. Oder auch vom Polizeihauptkommissar. Und sie versuchen ihn zu lieben. Solange du ein Bild von Gott hast, wie von einem Polizeihauptkommissar oder ja, Schuldirektor ist noch besser, kann man es alle mit identifizieren. Ne? Und du denkst, oh krass, jetzt musst du zum Direktor. Also wenn irgendein Lehrer sagt, du sollst mal zum Direktor, ja, also dann, ich glaube, es ist mir nur einmal passiert in meinem Leben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber es war nicht angenehm. Es war nicht angenehm, dieses Gefühl, und man will es vermeiden. Das heißt, das sind so Erwartung, Angst, Schuldgefühle, Anklage, all diese Dinge sind wie Wasser, ein Holzstück Holz, was vollgesogen ist mit Wasser. Wenn diese Dinge noch in unserem Herzen sind, kann das Feuer der Liebe nicht entzündet werden. Und auch Erwartungsdruck ist ein bisschen eine kleinere Form von Angst, aber Erwartungsdruck, bringst du die richtige Performance oder nicht? Das wäre das Dating, ne? Das Blind Date. Solange du diese Beziehung hast, er liebt mich nicht. Bin ich genug oder bin ich heute nicht genug? Hat ihm mein Lobpreis heute gefallen oder nicht? War meine Gebetszeit gut genug oder nicht? Solange wir uns Gott so nähern, wird unser Herz nicht Feuer fangen. Weil es macht keinen Spaß, dauerhaft mit so jemandem eine Beziehung zu haben. Und das ist, traurigerweise sage ich mit großem Schmerz in meinem Herz, leider habe ich durch meine Menschlichkeit meinen Kindern, die leiden nur heute, versuchen es wegzuschaffen. Aber ich habe diesen Leistungsdruck vermittelt. Es ist, obwohl ich wusste, dass Gott so vollkommen anders ist. Wenn du als Vater Performance-Druck vermittelst, ne? Wie krass, wie schlimm ist das, was du deinen Kindern antust. Heute sage ich, Herr, wenn ich das irgendwie rückgängig machen könnte. Warum? Weil der Feind so sehr die Liebe attackiert. Weil der Feind weiß, wenn ich es schaffe, irgendwas von dem, Verdammnis, Anklage, Schuldgefühl oder Performance-Druck, wenn ich das schaffe, das in ein Herz dauerhaft reinzubringen, dann werde ich es schaffen, die Liebe erkalten zu lassen. Und deswegen hat der Feind alles versucht. Und deswegen greift er gerade die brennenden Christen, kippen in Religiosität. Ne? Ist ja kein Wunder. Ne? Der Feind greift ja gerade die am meisten on fire sind, die greift er so an, dass er versucht, mit Gesetzlichkeit, mit Religiosität zu kommen. Und wir müssen da raus. Wir brauchen ein Herz, was freiwillig, ohne Zwang. Und deswegen funktioniert auch nicht der Zwang. Manchmal ist es so, wir müssen mal eine Zeit lang aufhören, Bibel zu lesen oder zu beten. Weil wenn der Feind uns reinbringt in dieses Hamsterrad, nach dem Motto, ja, aber wenn du morgen nicht wieder deine 2 Stunden Gebet ableistest, dann könnte es sein, dass Gott morgen enttäuscht von dir ist. Ne? Das heißt, Liebe braucht es, dass wir freiwillig kommen. Und ich habe festgestellt, und das finde ich so cool beim Papa, unser Papa, der will genau das. Dass wir freiwillig, ohne Angst, ohne Performance, ohne Druck, ohne Schuldgefühle kommen. Und unser Papa ist der Gott, der sagt, hey, wenn du dir jetzt Stress machst, dann hör doch mal bitte erstmal auf. Wir reden dann nachher in Ruhe, aber hör mal auf mit diesem Stress. Ja? Ich weiß noch, wie ich mal 2 Tage gefastet hatte und am 3. Tag morgens hörte ich so deutlich die Stimme des Herrn, der sagte, ey Christian, das ist ja total anstrengend mit dir. Mach dir doch bitte erstmal 2 Spiegeleier und dann können wir in Ruhe wieder Gemeinschaft haben. Ja, es war so krass. Er sagte, ey, weißt du, Gott sagt, was machst du denn hier? Du bist ja immer schlimmer mit dir. Komm, können wir nicht mehr wieder entspannt reden? Einfach eine Runde reden wir beide, du und ich, Gemeinschaft haben. Machen wir den nächsten Vers. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Wir sollen in dieser Liebe wandeln. Und der ganze Johannesbrief ist davon voll. 1. Johannes 4, ich glaube Vers 8, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Es ist eben diese Liebe. Und es ist diese Liebe, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, erkennt Gott. Das ist eigentlich so einfach. Wenn ich heute zurückdenke, 30 Jahre, teilweise religiöser Wandel mit dir, sage ich, Herr, gib mir noch einmal eine Chance und fang an. Ich möchte umkehren. Ich möchte umkehren und ich kann es mir nicht oft genug sagen. Ich möchte umkehren und ich möchte aufhören, vermeintlich Dinge für Gott zu tun, die ich nicht in der Liebe tue. Weil die Liebe kannst du ganz einfach rausfinden. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Sie ist übernatürlich. Die Liebe kannst du eigentlich ganz einfach rausfinden. Das geht nur, wenn du verbunden bist mit dem Weinstock. Das geht nur. Das geht nur, wenn die Kraft des Heiligen Geistes durch uns führt. Anders ausgedrückt, die Liebe ist die Kraft. Amen. Wir können nicht alleine. Und deswegen Paulus packt das Kapitel der Liebe direkt nach das Kapitel 12, wo es um die geistlichen Gaben geht. Ihr sollt nicht unwissend sein über die geistlichen Dinge. Und dann erklärt er Gaben von Wunder, Heilung und so weiter. Und dann sagt er, einen Weg weit darüber hinaus will ich euch zeigen. Und dann sagt er, wenn ich hätte alle Sprachen von Menschen, Engeln, wenn ich alle Weissagungen, Geheimnisse, Prophetie hätte und wenn ich alle Barmherzigkeit hätte und meinen Leib hingebe und die Armen speisen würde, aber ich hätte keine Liebe, wäre es mir nichts nütze. Für mich ist es eine der fast unverständlichsten Dinge, muss ich ehrlich sagen, in der Nachfolge Jesu. Wie ist es möglich, dass ich eigentlich weiß, was das Richtige ist und trotzdem das Falsche tue? Das ist ein großes Geheimnis, dass wir als Menschen es schaffen, zu wissen, wie es eigentlich richtig gehen sollte und trotzdem auf den falschen Weg kommen. In diesem scheinbar Wirrwarr. Und ich sage, okay, lass uns, das hat mal jemand so ausgedrückt, the main thing is to keep the main thing. Das ist das main thing. The main thing. Die wichtigste Sache ist, dass wir es schaffen, die wichtigste Sache als die wichtigste Sache zu halten. Das heißt, die wichtigste Sache ist, dass wir die Priorität nicht verlieren. Und je näher die Wiederkunft des Herrn ist, desto mehr will der Herr eine Braut, die berauscht ist von Liebe. Ja? Und dann will ich noch ergänzen, was der Herr aber nicht will, ist, dass wir so betrunken sind, dass wir unseren Nächsten nicht mehr lieben können, weil das wäre ein Trugschluss. Das heißt, eine selbstsüchtige Liebe. Das ist ein Trugschluss, eine falsche Art von Toronto-Segen, sage ich mal, weil die Liebe ist niemals selbstsüchtig. Toronto-Segen in Klammern, geistliche Manifestation aus den 90er Jahren. Aber was ich meine ist, ja, wir stricken uns aus nach dieser Liebe, wir sind so in Brand gesetzt, aber diese Liebe wird eine Liebe sein, die nicht das ihre sucht. Das muss uns klar sein. Das heißt, wir brauchen, und das glaube ich ist wichtig, wir brauchen alle Eigenschaften von 1. Korinther 13. Der Trick des Feindes scheint zu sein, dass er von 1. Korinther 13 ein paar Dinge rausgreift. Und du kannst zum Beispiel sagen, die Liebe ist freundlich. Also, wir sind jetzt alle nur noch freundlich. Nur noch freundlich, 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 freundlich. Und da sagt David Hogan zu, nice is from the devil. Nice, immer nur nice sein, immer nur nett und freundlich. Das ist es nicht. Die Liebe freut sich an der Wahrheit, die Liebe sucht nicht das ihre. Es ist nicht diese falsche Freundlichkeit, die einfach immer nur alles zudeckt, sondern es ist eine Liebe, die irgendwie gekoppelt ist mit Wahrheit. Amen. Voller Gnade und Wahrheit. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, sie sucht nicht das ihre, rechnet Böses nicht zu, freut sich an der Wahrheit. Freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das heißt, diese Liebe, das kommt jetzt in Korinther nicht so vor, aber wir sehen es in Jesus sehr massiv. Jesus war ein leidenschaftliches Feuer, war in ihm, was in der Lage war, als er den verunreinigten Tempel des Vaters gesehen hat, da erpackte ihn diese Leidenschaft und er sagte, warum macht ihr das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle? Amen. Das ist auch Liebe. Er hat sie nicht verprügelt, man darf es nicht übertreiben, aber er hat sie rausgeschmissen. Der Eifer des Herrn war auf ihm. Und hier brauchen wir beides, ne? Langmütig und freundlich, aber dieses verzehrende Feuer, was sich auch gegen das Böse richten kann. Amen. Und von dieser Liebe, von diesem Feuer sollen wir trunken sein. Vielleicht nochmal Hohelied 8, um das einfach nochmal genannt zu haben, weil da ist es diese Feuergluten, da heißt es stark wie der Tod. Und ich würde sagen, seit Jesus können wir sagen, stärker als der Tod. Hohelied 8, Vers 8 oder sowas in der Richtung. Hohelied, Vers, genau. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Stärker noch als der Tod. Stärker als der Tod. Und auch das will ich mir sagen. Es gibt nichts, was der Teufel sich ausdenken kann, wenn wir die Kraft seiner Liebe, welches die Auferstehungskraft ist, wenn wir sie haben, dann gibt es keine Situation. Das ist das, was David Wilkerson, als er vor Nicky Cruz stand, wer das kennt, das Kreuz und die Messerhände, da füllte ihn diese Liebe. Es war nicht er, aber es war diese Liebe, die eine Erweckung nach New York brachte. Es war diese Liebe, die dem Nicky Cruz, der stand da mit dem Messer, ein Teenager, und sagte, hey, ich bring dich um, wenn du noch weiter von Jesus predigst. Und dann antwortete er, hey, und wenn du mich in 1000 Stücke schneidest, wird jedes einzelne Stück sagen, Jesus liebt dich. Wow, er konnte ihn nicht mehr zerschneiden. Er hatte nicht diesen Mut. Diese Liebe ist stärker als der Tod. Amen. Ich bin immer wieder, wenn ich Geschichte höre, von David Hogan habe ich mal eine Geschichte gehört, dass er im Urwald von Mexiko einen jungen Mann zu Jesus geführt hat, dessen Vater war so ein Zauberer, so ein richtig hoher Warlock, ja, die da irgendwie richtig Magie betreiben und ganze Dörfer beherrschen mit ihrer Zauberei und wirklich auch fasten, um Kraft von Dämonen zu bekommen, ja. Und dieser Junge fing an zu beten für seinen Vater und der Vater verfluchte ihn dafür, dass er jetzt Jesus folgte. Und da war keine Einheit und irgendwann ist der Vater gestorben. Der war tot und der Junge war nicht anwesend, wurde nach Hause gerufen. Und der Junge hatte sich so festgelegt, dass er für seinen Vater beten will. Er hat gesagt, Er war in dem Dienst von David Hogan. Er hat gesagt, das akzeptiere ich nicht. Jesus, mein Vater geht nicht zur Hölle. Ich akzeptiere das nicht. Und er ist dort einen ganzen Tag geblieben, hat, glaube ich, 8 Stunden gebetet. Und er hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage, nicht mit mir. Mein Vater kommt zurück und bekehrt sich. Ich gebe ihn nicht in Satan. Und David hat es erzählt, kriegst nur Gänsehaut. Nach 8 Stunden ist dieser Vater zurückgekommen und berichtet von einer Begegnung mit Jesus im Totenreich und war als wiedergeborener Christ zurückgekommen, als Zauberer gestorben und als wiedergeborener Christ wieder zurück auf die Erde gekommen. Gott kann alles. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Wenn ich nur diese Liebe habe, wenn ich nur diese Liebe habe, kann ich auch Berge versetzen. Amen. Und das war die Liebe, die in Jesus war. Es war die Kraft seiner Liebe. Da heißt es, und er wurde von Erbarmen erfasst und er heilte sie alle. Es war nicht irgendein komisches Etwas, sondern es war diese Liebe, die sein Herz so erfüllte, dass Heilungskraft durch ihn floss. Es war das Herz des Vaters, was sagte, heute ist hier Liebe und diese Liebe akzeptiert kein Nein. Heute wird hier jeder geheilt. So einfach ist das.
Der durch Liebe wirksame Glaube.
Ja, der durch Liebe wirksame Glaube. Jesus hat einmal gesagt, Moment mal, heute und heute nicht. Heute ist der falsche Tag für den Teufel. Und das hat er 3 Jahre lang jeden Tag gesagt. Ja, um zu sagen, heute ist der falsche Tag. Heute ist ein Tag des Heils. Wo ich bin, das ist der Vater. Und da geschehen Wunder. Wunder seiner Liebe. Diese Liebe brauchen wir. Und ich weiß, dass ich manchmal Abzweige genommen habe und leider, leider viele Male bei mir zu Hause bei den Kleinigkeiten. Und dort möchte ich umkehren. Und ich habe auch so, als ich jetzt nachgedacht habe über die Pfingstkonferenz, ne, ich habe gedacht, Herr, wie können wir dieses Herz transportieren? Weil wir haben genug christliche Konferenzen gehabt von Leuten, die irgendwie da Happy Clappy machen und schon wenn sie beim Döner sind, blöken sie den Verkäufer an, warum es nicht schneller geht. Ja, das sind die Christen von heute. Sie sind gerade auf einer Konferenz über Spiritual Warfare und sie machen sich Gedanken, wie sie geistliche Festungen über einer ganzen Stadt niederreißen. Und beim Döner an der Ecke haben sie schon keine Liebe mehr für den Verkäufer. Es kann nicht funktionieren. Und ich habe gesagt, Herr, wie kann es sein, dass wir bei den kleinen Dingen anfangen? Dass wir einfach wissen, Moment mal, ich bin langmütig und freundlich. Also ich fange mal an mit freundlich und dann bin ich noch geduldig. Und dann bin ich barmherzig. Und deswegen sagt Johannes, er sagt, Leute, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, diese Liebe, von der wir trunken sein sollen, kann keine selbstsüchtige Liebe sein, sondern wenn wir sagen, dass wir Gott lieben und wir erweisen diese Liebe nicht auch dem Nächsten, dann ist das Heuchelei. Ne? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 14, da schreibt er es nochmal, er sagt, ich weiß, das finde ich auch ganz spannend, und das kann ich auch von mir sagen, ich weiß, dass ich von Neuem geboren, dass ich ein Kind Gottes bin, weil eine Liebe von mir Besitz ergriffen hat, die es vorher nicht gab. Ich weiß, da ist etwas in mir, was ich nicht hatte und das will bedingungslos lieben. Das, was hier in mir ist, ist sein Herz. Und das will es immer wieder und immer wieder macht dieses er macht sich auf und sagt, nein, du gibst nicht auf. Nein, du vergibst wieder. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Da ist etwas, und das ist, glaube ich, nicht so ein Happy-Clappy-Gefühl, sondern das ist dieses, wow, er hat mir 7-mal wehgetan und plötzlich sagt er etwas und du liebst ihn trotzdem. Und das finde ich cool. Das ist keine Heuchelei, sondern das ist ein echter, authentischer Wunsch. Das ist nicht aufgesetzt. Das ist wie den einen Morgen, wo ich da fürs Finanzamt gebetet habe. Weißt du? Und plötzlich ergreift dich etwas und sagst, ich will diese Leute lieben. Das ist etwas, was stärker ist als der Tod. Dass die Leute, die es dir am schwersten machen, die sich wie deine Feinde benehmen, da ist eine Stimme, die sagt, liebe deine Feinde. Und nicht nur, oh, ich beiß die Zähne zusammen, plötzlich kommt diese Freude auf, dieser Rettungsjubel. Und du sagst, das ist das Beste, was es gibt, dass ich meine Feinde lieben darf. Das ist Jesus, ich darf mich ihm so nahe fühlen. Das hat Johannes, ich weiß, das geht nicht, das ist übernatürlich. Und dann geht es aber weiter, Wer nicht liebt, bleibt im Tod, genau. Jeder, der seinen Bruder hasst, Vers 15, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Beides geht nicht. Ja, und es scheint so, dass Johannes fast so sagt, guck mal, er hat ja da mehrfach in dem Brief geredet von denen, die am Anfang zwar noch bei ihm waren, aber nicht bei ihnen geblieben sind. Es scheint fast so, dass Johannes sagt, hey, wenn ihr anfangt euch zu streiten und ihr nicht bereit seid zu vergeben, sondern der Bitterkeit Raum gibt, dann zeigt ihr eigentlich nur, dass ihr ewiges Leben nicht bleibend in euch habt, weil beides geht nicht. Wenn du ewiges Leben bleibend in dir haben willst, kannst du nur in ihm bleiben, wenn du in der Liebe bleibst. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in meiner Liebe, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin. Und direkt nach dem Weinstock kommt dann die Geschichte, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist der Saft des Weinstocks. Und deswegen bin ich so erstaunt über mich, dass ich habe so viel erlebt mit Gott. Wie konnte es mir passieren, also ich bin da wirklich noch am Rumbuchstabieren, dass ich manchmal zu Hause so einen Stress gemacht habe. Ne? Wo du sagst, es ist eigentlich einfach. Egal welche Ausrede du hast, du sagst, wir müssen zum Gottesdienst. Ja, wir müssen jetzt beten, wir müssen dies. Und Gott sagt, nein, du musst gar nichts. Erstmal musst du lieben. Und das ist, was ich nicht verlieren will. Weil wir können als Christen, als Kinder Gottes, wir können immer wieder zu diesem, wir müssen jetzt aber. Jetzt ist aber der Abgabetermin von meinem Buch. Oder jetzt ist aber dies, jetzt ist aber jenes. Was auch immer. Ne? Jetzt ist, du kannst immer unter so eine Knechtschaft kommen. Ich muss. Und der Heilige Geist ist, glaube ich, der Geist, der wirklich uns beibringen will, du musst gar nichts. Du musst erstmal nur eins, mir vertrauen. Und dich von Gott knuddeln und beschenken lassen. Und dann fangen wir mal an und gucken mal weiter. Ja? Ja? Jetzt lässt du dich erstmal knuddeln und beschenken und Sorgen machen musst du dir schon gar nicht. Das will ich gar nicht. Und fürchten musst du dich auch nicht. Das musst du alles gar nicht. Du musst erstmal eins, empfangen meine Liebe. Und dann stellst du fest, dass Gott sagt, esst meine Freunde. Trinkt und berauscht euch an der Liebe. Wenn wir dieses Herz haben, tatsächlich ist es möglich, dass wir so voll von Liebe sind, dass uns die Ablehnung anderer Menschen noch nicht mal mehr wehtun kann. Es ist möglich, aber nur, wenn du voll bist, wenn du berauscht bist. Du bist dann quasi unter einem Rauschzustand. Du bist dann nicht von dieser Welt. Du bist nicht normal. Aber es geht. Amen. Und ich sage, wenn ich wählen darf, es ist sehr viel cooler, berauschend betrunken im Heiligen Geist unterwegs zu sein, als die ganze Zeit gestresst und genervt und sich ab und zu mal zu ärgern und sich aufzuregen. Es ist sehr viel cooler. Ja, und ich glaube, die Welt braucht solche Leute, wo die anderen gucken und sagen, und deswegen sage ich, ich denke daran, wovon ich gefallen bin. Ich möchte mal wieder, dass Leute mich anhalten und sagen, sag mal, hast du einen gekifft? Und ich dann antworte und sage, nein, sorry, ich habe einfach nur Zeit mit Gott verbracht, Entschuldigung. Da möchte ich wieder hin, dass ich so berauscht bin von Liebe. Er sagt hier dann weiter, daran haben wir die Liebe erkannt, Vers 16, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und dann wird da praktisch der Johannes Vers 17 sagt, wenn jemand, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Du kannst das gar nicht, sagt Johannes. Du kannst gar nicht dein Herz verschließen. Amen. Ich habe heute so gedacht, Herr, das möchte ich nicht vergessen, weil ganz ehrlich, der Wunsch, den ich habe, ist, dass wir crazy in love for Jesus werden. Ich habe echt Bock drauf, dass wir eine Gemeinschaft von Leuten werden, die verrückt sind in sein Reich, wo andere Leute sagen, ey, diese Leute, die sind verrückt. Geh da nicht hin, die sind verrückt. Ist in Ordnung für mich. Wenn, ganz ehrlich, wenn wir so krass betrunken sind mit seiner Liebe, wenn wir dann rausgehen und das ist so krass in uns, dass es eben auch beim Döner oder bei Aldi oder wo auch immer du bist, dass es herausfließt. Und ich weiß, die Apostel hatten genau das. Ne? Auf dem Weg zum Gebet dann wurden sie vor den Hohen Rat gebracht, dann wurden sie geschlagen und dann heißt es, dann jubelten sie, weil sie für würdig geachtet worden waren, um des Namens Jesu willen zu leiden. Das hat bei ihnen Freude ausgelöst. Sie haben gesagt, krass, cool, jetzt erleben wir endlich mal Bergpredigt. Damals, wisst ihr noch, er hat doch gesagt, freut euch und hüpft an jenem Tag. Endlich erfüllt sich diese Prophetie. Ja, da standen die und sagten, wow, Jesus, wir haben es alle. Jetzt. Du hast es ja schon immer gesagt, wenn sie in den Haus der Beelzebub gelandet haben, dann werden sie auch, und jetzt erleben wir es. Wow, Herr, wir erleben es. Okay, die haben irgendwie eine andere Perspektive gehabt. Aber sie waren so verliebt in Jesus, dass sie sagten, krass, cool. Wir erleben die Erfüllung. Du hast es gesagt. Und wir dürfen in deinen Fußspuren nachfolgen. Amen. Wir dürfen dir nachfolgen. Das war Liebe. Und ich kann es echt nur sagen, es ist krass. Immer wieder komme ich zurück und sage, Richard Wurmbrand, es hat mich so geschockt, diese Predigt, wo er erzählt, von den 14 Jahren, die meiste Zeit, Folter, übelste Entbehrung. Ich kann es mir und will es mir nicht vorstellen. Viele Jahre auf kaltem Steinfußboden mit dünner Kleidung in Kälte. Kälte ist mit eins der schlimmsten, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, fast 2 Jahre in einer Dunkelzelle in Einzelhaft. Fast 2 Jahre. Kalt, dunkel, keine Sonne, über 2 Jahre. Nach natürlichen Maßstäben. Im Kommunismus von Rumänien unter Ceausescu hat er 14 Jahre in Haft gesessen. Zum Beginn der Haft haben sie ihm erstmal vorgelogen, dass sie seine Frau getötet haben. Das heißt, er ist in die Haft gegangen mit dem Bewusstsein, okay, die Kommunisten haben meine Frau getötet, das stimmte gar nicht. Ne? Und dann 14 Jahre Haft und Folter, so vieles. Und dann siehst du diesen Mann nach vielen, vielen Jahren ein vollkommen strahlendes Gesicht, strahlende Augen, die nur eins sagen, ich bin verliebt in Jesus. Und dann sagt dieser Mann, ich dachte, der Typ ist verrückt. Das geht doch nicht. Dann sagt er, die Leute haben mich immer gefragt, Richard, wie hast du es denn ausgehalten, 14 Jahre im Gefängnis zu sitzen? Und ich antworte, ich musste doch gar nicht 14 Jahre sitzen. Ich musste doch immer nur einen Tag mit Jesus im Gefängnis sein. Und er lächelt dabei. Und er strahlt und sagt, einen Tag mit meinem Jesus. Einen Tag. Ich durfte doch einen Tag mit Jesus zusammen. Okay. Irgendwas macht er anders. Irgendwas macht der Mann anders. Er ist verliebt in Jesus und sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts im Himmel oder auf Erden. Das ist Schrift, Psalm 73. Müssen wir uns auch noch angucken. Das sind Leute, die crazy in love sind für Jesus. Psalm 73, Vers 26 ungefähr. Wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts anderem im Himmel und auf der Erde. Mag auch mein Herz, mein Leib vergehen, meines Herzens Teil. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Ein Schlachter ist neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Mag auch mein Leib, Vers 26, und meine Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und Vers 28, ich aber Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Das war der Schatz, das war der Schatz im Himmel. Und Jesus hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sammelt euch Schätze im Himmel. Und das berichtete Richard Wurmbrand. Diese Leute hatten nichts auf der Erde und haben gelernt, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Und haben gemerkt, mein Schatz ist Jesus. Halleluja. Lass uns kurz einen Moment mal beten und den Papa fragen, wie das in unserem Leben gehen kann. Trockenes Holz brennt. Amen. Es ist so, wenn du Feuer dran hältst, und zwar lange genug. Ein trockener Holz scheit, ganz kurz ein Feuerzeug drunter gehalten, brennt nicht. Amen. Du brauchst eine gewisse Zeit, du brauchst eine gewisse Größe von Flamme und du brauchst trockenes Holz. Wenn dein Herz in dem Zustand von trockenem Holz ist, das ist so, dann wird eine ausreichend große Flamme, eine ausreichend lange Zeit, wird unser Herz in Brand setzen. Das ist bei Martin so und auch bei Christian und bei Ferras und auch bei Maki. Das ist bei jedem so. Und was wir jetzt beten können, ist, dass wir sagen, Vater, zeig, wo sind noch Feuchtigkeit in meinem Herzen? Wo ist mein Holz noch feucht? Was kannst du rausziehen? Ist da noch was? Ist da falscher Erwartungsdruck? Ist da Angst? Ist da Schuldgefühle? Sind da noch Dinge? Bitte zieh sie raus. Ne? Ist da fehlender Hunger? Ich glaube, ein Hunger, das ist dieses Laodicea-Ding. Ne? Ich bin reich und bin reich geworden. Nach dem Motto, das hat Gott mir mal gezeigt. Wenn ich mich dem Wort nähere, mit dem Gedanken, boah, ich habe schon so viel gerafft, also eigentlich kenne ich ja schon fast die ganze Bibel. Das ist ein dummer Gedanke. Der mir aber tatsächlich manchmal gekommen ist. Ja, wo gucke ich denn heute? Ich weiß doch schon so vieles. Was weißt du? Das ist ein dummer Gedanke. Wenn du denkst, du hättest viel von Gott begriffen, ist ein dummer Gedanke. Herr, ich habe schon so viel gesagt. Was hast du? Viel gesehen? Ich muss umdenken. Ja, der Teufel belügt uns manchmal damit. Ne? Du denkst, du bist reich und reich geworden. Das heißt Hunger. Trockenes Holz spricht ja auch von Hunger. Ne? Ein dürres Holz, sozusagen, ja. Wir sind nicht voll mit unseren eigenen Gedanken. Wir sind nicht voll mit unserer eigenen Vorstellung. Das ist Stolz. Nebenbei, Stolz ist ein massives Wasser, was Holz sehr, sehr feucht machen kann. Und Gott sagt, er widersteht den Hochmütigen. Das heißt, wenn du voll bist mit dem Gedanken, dass du es gerafft hast, dass du gut drauf bist, dass du schon alles Mögliche weißt, dann bist du in einem schlechten Zustand für Feuer. Amen. Ja. Und so können wir in uns gehen und sagen, Vater, sieh das, was der Himmel als Wasser identifiziert, was dort das Feuer hindert, was dem Feuer widersteht, zieh das raus aus meinem Leben. Ja, da können wir beten, können sagen, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm, was dieser Liebe, dem Feuer deiner Liebe. Und wenn das Gesetzlichkeit, wenn das Erwartungsdruck ist, dann sagen wir, ja, bring, nimm es raus. Amen. Nimm es raus. Wir brauchen es nicht, es funktioniert nicht. Auch da, funktioniert nicht. Gesetzlichkeit funktioniert nicht. Koramashikatarabaya. Halleluja. Halleluja. Und dann gibt es die andere Seite, diese Flamme, wo ich glaube, das reine Wort, das merke ich auch immer wieder, das reine Wort gelesen, ja, über dem Wort meditiert, dass du eine Zeit lang mit deinem Herzen über Wahrheiten der Schrift meditierst. Das ist ein Feuer. Ne? Und Anbetung aus einem reinen Herzen, das ist so Gebet, Anbetung, das Wort, das sind diese Dinge, Sprachengebet, das sind diese Dinge, wo du im Feuer bist. Wenn dein Herz damit in Berührung kommt, dann kommt er an den Punkt, wo plötzlich die Flamme seiner Liebe wieder anfängt zu leuchten. Und ich glaube, danach will ich mich ausstrecken, dass ich keinen Tag mehr vergehen lasse. Dass das mein Lebensstil wird. Da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Dass das mein Lebensstil wird, zu sagen, Herr, ich möchte brennen für dich. Das ist dieses Bild von der Flamme vor dem Altar. Ich weiß nicht genau, wo das steht, aber Gott hat diese Stiftshütte gegeben. Er hat gesagt, die Flamme auf dem Altar soll nicht ausgehen. Und der Herr sagt eigentlich am Morgen und am Abend sollen die Priester ein Opfer zubereiten. Und die Priester haben diesen einen Dienst, sie sollen darauf achten, dass das Feuer nicht ausgeht. Und er sagt ja, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und eigentlich ist dieser Ruf des Geistes, behüte dein Herz, dass die Flamme nicht ausgeht. Ne? Dass die Flamme nicht ausgeht. Behüte dein Herz. Halleluja. Und wir wollen solche Liebhaber Gottes werden. Das ist meine Sehnsucht, dass wir gegenseitig uns ermutigen. Es wird so krass, wenn Gemeinde Jesu der Ort ist, wo wir uns gegenseitig aufbauen. Gegenseitig nicht runterziehen, nicht immer uns anklagen, sondern gegenseitig, ey, weißt du, was ich gefunden habe? Ey, weißt du, was ich erlebt habe? Und heute Morgen hat der Herr das zu mir, weißt du, was er zu mir gesagt hat? Wow, wow, und da habe ich das erlebt. Und hier, und guck mal, den habe ich gerade draußen auf der Straße, der hat sich gerade bekehrt. Ey, den müssen wir noch kurz taufen, kannst du kurz dabei? Und der ist geheilt worden. Das ist Gemeinde Jesu. Amen. wo wir uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken, nicht religiös unter Druck setzen, zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Weißt du, wo wir unsere Herzen gegenseitig dahin erwecken. Das heißt auch, dass wir endlich begriffen haben, dass Liebe nichts mit Manipulation zu tun hat. Nichts, gar nichts. Ne? Ich sage, Papa, ich habe es nicht gelernt. Ich habe es nicht gelernt. Ich kann auch hier nur, vielleicht hören eines Tages meine Kinder alle diese Botschaft. Ich kann nur sagen, hey, wenn du gelernt hast, ja, dass Annahme immer was mit Manipulation und Druck und Leistung zu tun hat, und das hat sich so verquirlt, sag, ich habe nicht gelernt, das ist mir nicht beigebracht worden, dass jemand sagt, möchtest du mit mir jetzt ein Eis essen gehen, ja oder nein? Ich würde dich gern einladen, magst du mit mir Eis essen gehen? Ich habe nur gelernt, ey, ich habe eine gute Idee, wir gehen jetzt Eis essen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt Eis essen. Und wenn man dann sagte, ich will jetzt eigentlich gar nicht, ja, du bist doch doof. Also, jetzt gehen wir Eis essen. Also das ist irgendwie das, was bei mir rüberkommt. Vielleicht habe ich auch selber verdoppelt. Ich will jetzt hier niemandem meinen Eltern Schuld geben, aber aus irgendeinem Grund ist so dieser feine Grat, ne, wo ich sage, Gott sei Dank hat Gott mir manchmal die Gnade gegeben, in der Predigt Menschen zu ermutigen. Ja? Also da bin ich Gott dankbar, dass ich versucht habe, nicht zu predigen und zu viel Druck zu machen, weil ich das immer selber gar nicht mochte. Ja? Aber ganz ehrlich, in meinem Umfeld konnte ich ganz schön viel Druck machen. Ja, ich sage es einfach nochmal, weil ich glaube, auch hier, dass wir richtig krasse Befreiung brauchen, wir alle wahrscheinlich, davon, dass der Papa uns manipuliert. Das macht er nicht. Der Papa hat es nicht nötig. Der lädt uns einfach nur ein. Er sagt immer, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Und wir selber, wir hören dieses, wir ergänzen dann all dieses, oh, wenn ich jetzt nicht komme, dann bist du unzufrieden. Und oh, wenn ich heute nicht komme, dann bist du wahrscheinlich morgen enttäuscht, dass ich gestern nicht gebetet habe, weil du hattest mich ja eingeladen. Wahrscheinlich bist du total enttäuscht von mir. Wir interpretieren das rein in Gott. Und Gott sagt, nein, wieso? Ich bin gar nicht enttäuscht. Ich bin ewig. Ich bin ewig ermutigt. Ich mache dir keine Vorwürfe. Was brauche ich nicht für mein Ego? Hallo? Ich brauche es nicht. Das reicht doch schon, wenn du dir Vorwürfe machst. Ich mache da nicht mit. Weißt du? Und wenn wir anfangen, das zu hören, ja, dass Gott sagt, da mache ich nicht mit. Nö. Mache ich nicht. Ich lade dich heute einfach wieder ein. Wenn du willst, komm doch zu mir. Und dass unser Herz sagt, was, schon wieder? Kostenlos? Kauft und esst, meine Freunde. Jesaja 55, müssen wir nochmal dran machen. Ne? Ohne Kaufpreis Wein und Milch. Und das sagt der Papa jeden einzelnen Tag. Und das ist eben zu gut für unser Fleisch, um wahr zu sein. Ja, unser Fleisch begreift es nicht. Und unser Fleisch baut sich immer wieder irgendwelche religiösen Leistungen. Und deswegen werden Menschen so gerne religiös. Weil die Gnade, da kannst du dir einfach keine Punkte in dein Brettchen machen, keine Steine in dein Brettchen. Die Gnade ist einfach jeden Morgen neu. Ja, und du sitzt da und sagst, ja, aber ich muss doch irgendwas leisten können. Deswegen werden Menschen gerne religiös. Weil sie dann endlich was haben. Weil wenn sie nämlich dann richtig Gas geben, dann können sie sagen, ich habe den Ramadan wieder so richtig gehalten. Und ich habe es geschafft. Also das letzte Jahr habe ich jeden Tag, 5-mal am Tag, habe ich geschafft. Ne, das fühlt sich gut an für dein Fleisch, wenn du es geschafft hast. Deswegen, ich habe mich immer gefragt, aber deswegen werden Leute gerne Mormonen oder Zeugen Jehovas oder irgendwas, weil da geben die Leute dir wenigstens Regeln. Und auch unter den Christen. Die Leute suchen sich gerne eine Gemeinschaft, wo jemand dir sagt, was du alles machen musst. Und wenn die dir sagen, du musst mit Schlips und Kragen zum Gottesdienst kommen und du musst immer pünktlich sein und du musst deinen Zehnten zahlen, du musst und dann bist du einer der Guten, dann machen sie das. Ja, die sagen vielleicht nicht, du musst fasten, aber irgendwas musst du machen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann hast du endlich Ruhe. Ne? Endlich Ruhe. Und Jesus sagt, komplett Thema verfehlt, komm zu mir. Ich gebe dir umsonst Wein. Und mich, ich gebe dir einfach umsonst. Ich möchte nur eins, dass du von mir trinkst. Esst, meine Freunde, trinkt. Berauscht euch in der Liebe. Hier sagt er, warum, warum, warum? Und so oft, der Papa, weißt du, du denkst, du hast es gerafft. Und Papa sagt, warum, warum machst du jetzt das? Das geht wirklich. Du darfst empfangen. Du darfst empfangen. Und der Heilige Geist ist unser Helfer. Der Heilige Geist bringt uns bei, wie das geht, im Geist. Und er ist kreativ. Ne? Den einen Tag sagt er, geh doch mit mir spazieren. Und den nächsten Tag sagt er, ja, Lobpreis wäre eine gute Idee, komm. Komm, ja, geh, komm, ich schenke dir ein Lied, schenk dir ein neues Lied. Und wenn wir in diesem Fluss sind, das ist so leicht. Ne? Papa sagt, ich greife ganz oft zur Gitarre und dann, Papa, Shakatabaya, oh, da ist das neue Lied. Ne? Geht ganz leicht, ganz leicht. Aber wenn du so, oh, oh Herr, ich muss dich jetzt anbeten, dann wird es schwer. Ne? Wenn ich jetzt, oh, Herr, ich muss es heute schaffen. Also wenigstens, ich müsste mal wieder mindestens 3 Kapitel laut und dann laut auch proklamieren muss ich. Wir wollen uns lernen, einfach zu nehmen, ne? Aus seiner Fülle. Gnade um Gnade. Und ich glaube, unser Herz begehrt es. Unser Herz begehrt es. Bedingungslos geliebt. Unser Herz begehrt es, nichts tun zu müssen. Unser Herz sehnt sich danach, nichts tun zu müssen. Und mir hilft es manchmal mit dieser Zeit in der Zweierbeziehung mit meiner Frau. Das ist ja, es passt so gar nicht, wenn ich einen schönen Abend mit ihr verbringen will, dass ich dann die Liste raushole. So, Dori, also was ich jetzt gerne von dir hätte, wäre, ne? Also 5 Punkte, könntest du bitte Tischdecken, Kerzenlicht und dann, das funktioniert nicht. Ne? Gemeinschaft. Das ist, was der Vater sich wünscht. Dass wir einfach seine Liebe empfangen. Er ist meine Freundin. Genau, geh nochmal zurück zu dem Vers. Ich kenne fast keinen Vers. Vielleicht finden wir noch ein paar andere, wie von Mark und Fett gesättigt. Es gibt viele Verse, die davon reden, dass unsere Seele wie ein bewässerter Garten ist. Dass, wie köstlich ist deine Gnade, oh Gott. Dieser Strom deiner Wonne. Es ist ein Strom, der aus dem Garten Eden fließt. Es gibt so viele Bilder. Gott hat mir mal gesagt, er würde sich wünschen, dass alle seine Kinder, wenn sie Gottesdienst feiern, so kommen wie Kinder, die in ein Spaßbad gehen. Ja? Also Kinder in einem gewissen Alter, wenn du es nicht zu oft machst, du hast irgendwelche 10-Jährigen und du sagst, so, wollen wir heute mal Oranienburg-Turm oder sowas. Ne? Wenn die Zeit haben, die sagen nicht, oh nö, jetzt Spaß, also jetzt schwimmen, also wenn sie schwimmen können. Aber so gewisse Kinder, die bei den meisten, bei unseren hat es immer für uns, waren alle Wasserratten, funktioniert. Und Papa hat mir gesagt, eigentlich mit ihm ins Schwimmbad gehen, da gibt es so vieles. Du kannst doch im Whirlpool sitzen, wenn du willst. Ja, ach komm, dann geh da halt in die Sauna, wenn du heute nicht schwimmen willst. Ist doch auch da. Oder du willst rutschen, mach doch. Ja, oder du sagst, ich bin aber hungrig. Ja, dann setz dich doch, ist ja alles da. Dann gehst du halt beim Italiener. Da kannst du setzt du dich in die Pizzeria oder trinkst dein Cappuccino, ist doch alles da. So kannst du Gottesdienst feiern. Ne? Du kannst Zeit mit Papa verbringen. Deine sagt, ja, aber ich will nicht Spaß machen. Ja, dann schwimmst du eben deine Bahn. Okay, dann willst du eben heute richtig trainieren. Dann mach doch. Kannst du doch machen mit Gott. Er sagt, komm doch zu mir. Iss dich satt. Und trinke. Der eine sagt, ja, ich will aber mehr trinken. Ja, dann mach doch dein Milchshake, Smoothie, kannst du machen. Also Gott sagt, Hauptsache du kommst und du isst, Olli, und du berauschst dich an meiner Liebe. Amen. Das ist mega krass. Und echt, was, wenn wir das, das ist, was das Herz des Papas will. Ne? Und das ist, was wir lernen wollen, das ist Gemeinschaft. Ja, dass wir uns berauschen. Deswegen, Papa, bitte bring uns das bei. Das Worship, Gebetstreffen, dass wir im Endeffekt, springt es immer irgendwo dabei raus. Ob das jetzt Fürbitte ist, ob das Lehre ist, ne, ob das Worship ist, dass es Zeit mit ihm ist. Ne. Und deswegen habe ich so für mich gesagt, ich will diesen Filter ansetzen, wenn etwas meine Liebe zu Gott und zum Nächsten nicht wachsen lässt, dann kann es nicht richtig gewesen sein. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Wenn ich eine Stunde im Gebet verbracht habe und dann habe ich ein Häkchen hinter meiner Gebetszeit, aber ich gehe raus und ich bin genervt, sauer und sage, ja, ey, jetzt habe ich hier eine Stunde Zeit verloren, jetzt muss ich das aber nachholen, ich habe hier schon eine Stunde gebetet, geht mir alle aus den Augen. Irgendwas habe ich falsch gemacht mit meiner Stunde Gebetszeit, weißt du? Okay, jetzt habe ich genug geredet, genau. Halleluja. Lass uns noch fünf Minuten beten, einfach nochmal einen Moment empfangen von all den Worten, die ich jetzt heute hier gebracht habe. Ich merke, während ich spreche, deswegen höre ich wahrscheinlich auch nicht auf, dass der Heilige Geist mich erfüllt, wirklich meine Hände kribbeln. Der Heilige Geist erfüllt mich und ich merke, dass der Papa sagt, ja genau, mein Sohn, du hast es begriffen, das ist es, du brauchst das und ich brauche das. Ich brauche das und sage, Papa, das will ich lernen. Das will ich lernen, wenn ich morgens aufstehe und ich will nicht in irgendein Hamsterrad der Gesetzlichkeit reinkommen und nicht in religiösen Druck. Halleluja. Danke, Vater. Bet mir einfach, dass du aus unserem Herzen die Dinge, die das Feuer verhindern, dass du die rausziehst, Vater. Bitten dich auch, dass du die uns offenbarst, wo da noch Dinge sind, die unser Holz so feucht gemacht haben. Beides geht irgendwie nicht. Wir können nicht feuchtes Holz sein und brennen wollen. So bitten wir dich, dass du deinen himmlischen Föhn da ansetzt, dass du uns in so eine Trocknungskammer packst, was auch immer nötig ist. Dass du aus unserem Herz Verdammnis, Druck, Schuldgefühl, dass du das mit Wahrheit vertreibst. Vater, ich weiß ja auch, das verschwindet nicht immer so, die Wahrheit macht uns frei. Komm, du Heiliger Geist, komm mit Wahrheit, dass Zweifel vertrieben wird, verbanne Trug und Schein. Komm, du Geist der Wahrheit. Vater, du siehst doch Ängste, wo Ängste noch in unseren Herzen sind. Ich höre gerade dieses, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Halleluja. Und manchmal sind da vielleicht auch Ängste, die wir gar nicht lokalisiert haben, die wir gar nicht wissen, die vielleicht tiefer sitzen. Angst vor Ablehnung oder nicht genug zu sein. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Ängste auch rausziehst. Die Angst zu versagen, die Angst zu enttäuschen. Vater, ich bitte dich, dass du die rausnimmst, Herr, dass du die rausziehst, diese Ängste, Vater, weil dich können wir ja gar nicht enttäuschen. Du weißt ja schon alles. Und du bist ja mehr als genug, Vater. Auch die Angst vor Mangel, die Angst, nicht genug zu sein. Vater, ich bitte dich, in Jesu Namen, dass du die Wahrheit in uns so stark machst. Stark, die Wahrheit. Das Wort soll so reichlich in uns werden. So reichlich. Ja, dass so eine Landebahn für deine Liebe gebaut wird. Jeden Morgen, jeden Abend. Halleluja. 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 Irgendwie ist es so, ich sehe diesen Zusammenhang, dass das Wort die Wahrheit ist, die uns frei macht. Und dass das Wort irgendwie diese Feuchtigkeit, diese Dinge vertreibt. Das Licht seiner Wahrheit, die diese Dinge vertreibt, die seinem Feuer widerstehen. Und dass wir deshalb das Wort reichlich in uns wohnen lassen sollen. Halleluja. Dass wir das Wort mit dazu brauchen, dass der Glaube geweckt wird. Halleluja. Halleluja. Danke, aber Vater. Und Vater, ich danke dir, auch wo unser Herz das manchmal einfach nicht glauben kann, dass wir so bedingungslos geliebt sind von dir. Vater, ich bitte das auch für uns alle, wo wir das vielleicht als Kinder nie erlebt haben, wo wir Mangel an Zärtlichkeit, Mangel an Annahme, Mangel an Worten der Annahme hatten. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt unsere Ohren öffnest. Dass wir deine Zärtlichkeit, deine Worte der Annahme, deine Worte der Bestätigung hören können. Vater, ich bitte dich, dass du unserem Herzen das vermittelst. Halleluja, wo menschliche Worte, Herr, das reingebracht haben. Halleluja. Halleluja, Vater. Öffne unser Herz. Vater, wir bitten dich, hilf uns. Hilf uns, dass unser Herz dafür geöffnet wird, für deine Liebe. die jede Furcht vertreibt, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, aber Vater.